East Reads West. Westliche Literatur für östliche Therapeuten. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Mit
Nils von Belo
und Anna Hardy. Heute geht es um die Macht der Affäre und Liebe mit offenen Augen.
Yes. Nils,
du hattest die Macht der Affäre vorgeschlagen.
Großartig. Großartiges yeah. Buch. Also für mich ist es das absolute Top-Buch der letzten 5 Jahre, weil es also für mich ein Augenöffner war, ein absolut großartig geschriebenes Buch mit einem natürlich sehr, sehr kritischen Thema. Und Esther Perel schreibt einfach wahnsinnig gut und von meiner Seite her ist es ein Pflichtbuch für jeden Therapeuten.
Hast du in deiner Praxis viele Leute mit Beziehungsthemen, wo es auch um Affären und Fremdgehen und Betrug, also okay, Betrug, ich sag jetzt noch mal was zu
leicht bewertet.
Ja, das sagt aber Esther Perel auch am Anfang ihres Buchs, dass wir in unserer Sprache sehr viele wertende Ausdrücke für dieses Thema haben.
Also man muss ja erstmal sagen, was das Buch überhaupt ist.
Ja.
Okay. Das Buch heißt The State of Affair im Original und was ich einfach einen großartigen Titel finde schon allein. Ich liebe ja schon Bücher, die so gute Titel haben. The State of Affair ist im Englisch ein stehender Begriff sozusagen. Und deswegen hat es diese Doppeldeutigkeit. Im Deutschen heißt es Die Macht der Affäre, auch ein guter Titel. Nicht ganz so prickelnd, weil wir uns damit nicht so verbinden sprachlich. Aber grundsätzlich, es geht um Affären. Und es geht um, warum gibt es in unserer Gesellschaft so viele Ausbrüche aus den standardisierten Partnerschaften, also aus den Partnerschaften zwischen zwei Menschen. Und sie unterscheidet dann nicht zwischen homosexuellen oder heterosexuellen Affären oder Beziehungen, sondern sie beschreibt in diesem Buch, was sind die Motivationen aus diesen Partnerschaften auszutreten, fremd zu gehen und was sind da für Reaktionen zu erwarten, was kann da passieren und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten. Ich würde sagen, das ist so eine Kurzzusammenfassung, worüber sie schreibt. Ja, und du hast es eben schon und sie hat es selber schon gesagt, es geht hier um ein höchst emotionalisiertes Thema. Ich glaube, es gibt kaum einen Bruch mit unseren Konventionen, der so moralisch und emotional belegt ist, wie eine Affäre in einer Paarbeziehung oder in einer Ehe. Ja? Das ist schon in unserer Welt ein solch großer Tabubruch, dass er wirklich moralisch immer noch ganz, ganz stark bewertet wird. Und umso erstaunlicher ist es, wie oft es vorkommt. Ich glaube 30 oder 40%, also es ist eine ziemlich, ziemlich große Anzahl. Also es ist überdimensioniert, es ist kein marginales Thema, sondern es ist ein Thema mitten in der Gesellschaft. Von daher ist es einfach unglaublich gut, ein Buch zu lesen, was mit diesem doch sehr moralisierten Aspekt des Ehebruchs und des Eheverrats oder des Fremdgehens bricht und dieses Thema mit einem trotzdem moralischen Kompass, aber ohne moralisierend, abwertend oder bewertend zu sein, betrachtet. Ich finde das ja sowieso, das ist auch ein Aspekt, warum ich dieses Buch so gut finde. Ich glaube, dass man als Therapeut einen moralischen Kompass braucht. Man braucht muss eine Ahnung haben, wie sich bestimmte Dinge wie verletzend bestimmte Dinge sein können, wie sie sich auf Beziehungen, was für Konsequenzen sie ausrichten können. Aber der wichtige Aspekt, glaube ich, als Therapeut ist es nicht zu bewerten, nicht die moralische Keule zu schwingen. Das führt zu nichts. Es ist meiner Meinung, ich sage meinen Patienten immer, ich bin immer auf der Seite des Patienten, egal was ist. Ja? Das heißt aber nicht, dass man jetzt sagen kann, also Mord und Totschlag ist erlaubt. Ja, so ist es nicht. Man hat schon einen moralischen Kompass. Aber es ist erstmal unsere Aufgabe, glaube ich, den Patienten zu verstehen und zu verstehen, warum er wie handelt. Und da finde ich die Esther Perel brillant.
Sie hat ja in dem Buch auch sehr, sehr viele Fallbeispiele, an denen sie das durchdekliniert, was ich persönlich sehr mag. Mhm. Weil man es sich dann viel besser vorstellen kann und auch die Komplexität des Themas versteht.
Ja, absolut. Also es ist für sowohl, ich finde, für uns als Therapeuten, aber auch für den allgemeinen Leser ist es großartig. Ja. kannst jede Position mitgehen. Das ist wirklich toll, finde ich. Und das hinzubekommen in einem Buch, was so ein Buch, was eine so hohe Emotionalität auch auslöst, finde ich großartig. Ja. Also bedingungslose Liebe. Ich finde, sie lebt das, Esther Perel. Ja, und so eine bedingungslose Liebe zu ihren Patienten. Eine bedingungslose Solidarität mit ihren Patienten. Und letztendlich geht ja keiner von uns, und das beschreibt sie auch, setzt seine Ehe willkürlich aufs Spiel. Keiner von uns geht dahin, um jemandem anders weh zu tun. Gibt es bestimmt auch Menschen. Das ist auch interessant, aber das ist ein älteres Thema. Da sind wir eher im psychiatrischen Aspekt von Persönlichkeitsstörungen oder so. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dass diese Geschichten entstehen ja aus Not, entstehen ja aus Mangel in Beziehungen. Und da ein Verständnis aufzubringen, ist, halte ich für essentiell. Und das finde ich ganz stark bei ihr, wie sie das darstellt.
Aber jetzt hast du gesagt, ihre Sympathie ist immer bei dem Patienten, mhm. aber es sind ja oft auch Paare. Mhm. Und da mag ich es sehr, dass sie die Arbeit mit den Paaren in Phasen unterteilt. Mhm. Also sie sagt Phase 1, und das scheint mir eine lange Phase zu sein, da gilt ihr Mitgefühl in erster Linie demjenigen, der betrogen wurde, weil das mit einer ganz tiefen Verletzung und einem Vertrauensbruch verbunden ist und wo sie auch demjenigen, der fremdgegangen ist, das klar macht, was das für den anderen bedeutet, weil der hat diesen Teil seines Handelns ja auch ausgeblendet.
Na klar, er hat sein Interesse vor das Interesse seines Partners oder seiner Partnerin gestellt letztendlich, ja.
Ja, und wenn das dann soweit ist, dass also dieser Teil, diese Phase abgeschlossen ist, dann wendet sie sich aber auch demjenigen zu, der den Ausbruch aus der Ehe gesucht hat und versucht, dessen Motive zu ergründen und auch dem betrogenen Partner klarzumachen.
Das finde ich eh so stark. Sie beleuchtet alle Motive individuell. Bis hin, das ist ja eins meiner Lieblingskapitel, ist dieses Modell der heimlichen Geliebten. Ja, dass sie genau auch da aus, wobei ich die, da sind noch so ein paar Schwachstellen, aber das führt jetzt ein bisschen weit. Aber sie beleuchtet auch die Motivation der heimlichen Geliebten und dem das emotionale Leben von denen. Es ist wirklich ein Buch, was ganz, und das finde ich auch sehr stark, sehr, sehr geordnet, alle diese verschiedenen, und du hast das eben mit den zwei Phasen beschrieben, alle diese verschiedenen Aspekte und alle diese verschiedenen Personen, die involviert sind, individuell mit großmöglichem Respekt und großmöglichem Verständnis untersucht. Der betrügt, der betrogen wurde und der mit dem betrogen wurde. Alle drei Aspekte, das ist ja ein Dreieck, alle drei Anteile werden sehr eben mit großem Compassion, also großem Mitgefühl letztendlich angeschaut und beobachtet und aufgezeigt.
Was ich an ihr auch noch mag, ist, dass sie es einmal in historischer Perspektive anguckt und die Funktion der Ehe hat sich ja gewandelt. Mhm. Also es sind ja keine arrangierten Ehen mehr, aber deswegen setzt man halt auch auf romantische Liebe und setzt so viele Erwartungen an so eine Ehe, das sagen ja auch andere Autoren, die schon stark überfrachtet ist und auch die Frage ist, ob sie das alles leisten kann. Und das andere ist, dass sie die einzige Autorin ist, die ich bisher gelesen habe, die den Mut hat, auch mal zu gucken, wie wäre es denn, wenn wir von diesem Modell Abschied nehmen.
Genau. Ja? Genau, das finde ich auch. Ich habe natürlich dann schon auch noch andere Literatur über polyamore Paare gelesen. Auch was kommt ja besonders stark auch aus der LGTB, was weiß ich, kann leider die weiteren Kurzel nicht, die dahinter kommen. Also aus der Lesben- und Schwulen-Szene und transsexuellen Szene, wo ja sehr viel mehr polyamore Beziehungen ausgetestet werden. Die sind eher da an der Forefront, also an der Front dieser anderen Beziehungen und letztendlich auch dabei, dieses Modell aufzubrechen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da einfach auch zu konservativ in mir, also dieser Satz, der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen, und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von homosexueller oder heterosexueller Beziehung, sondern der Mensch ist als Partner geschaffen. Ja, wir sind, glaube ich, schon sehr darauf gepolt, uns in einer Partnerschaft zu bewegen. Und die Frage ist letztendlich, und das ist das, was du ja auch aufgeworfen hast, muss diese Partnerschaft alles sein? Also muss sie Liebesnest sein? Muss sie Kuschelnest sein? Muss sie auch noch Fortbildungsnest, also Fortpflanzungsnest sein? Ja, muss sie Geldbeschaffungsnest sein? Und muss sie sexuell so ausfüllend sein, dass alle Bedürfnisse hier befriedigt werden? Und ehrlich gesagt, das zeigen ja diese Zahlen auch. Das ist eine totale Überfrachtung, ja. Das wird nicht funktionieren, glaube ich, ja. Da werden wir immer wieder an die Grenzen kommen.
Ja, wobei sie ja auch überlegt, was kann man eigentlich aus Seitensprüngen oder Affären lernen, ja.
Genau.
Und das, was ich sehr mag, ist der letzte Satz in ihrem Buch. Es ist kein Zufall, dass viele der erotisch lebendigsten Paare sich die ein oder andere Strategie aus dem Affärendrehbuch abschauen.
Ah, ja, ja. Nichts ist erotischer als eine Affäre.
Das ist ja, so. Und da geht es um die Grenzüberschreitungen. Mhm. Und das sagt sie ja auch in dem Kapitel über nicht-monogame Beziehungen. Da wird alles ganz, ganz exakt ausgehandelt und man redet auch viel mehr darüber, was für einen ein Treuebruch ist. Da spricht sie am Anfang sehr stark drüber. Mhm. Ja, in Zeiten des Internet ist es schon ein Seitensprung, wenn der Mann sich vor einem Porno-Video einen runterholt.
Mhm. Genau.
Oder wenn er Sex-Chats hat oder so. Und das wird bei den nicht-monogamen oder polyamorösen Gemeinschaften sehr genau festgestellt, wer mit wem da darf. Und trotzdem wird es Treuebrüche geben, weil die Grenzüberschreitung einfach so verlockend ist.
Genau. Also die Affäre ist mit dieser Grenzüberschreitung letztendlich gekoppelt. Und diese Grenzüberschreitung ist ein erotischer Booster, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich glaube, Erotik und Grenzen und Grenzüberschreitung sind sehr eng miteinander gekoppelt. Und ich glaube, das ist ein Irrtum und eine Illusion, auch der Polyamoren, wenn du da ganz viele, im Gegenteil, wenn du da ganz viele Grenzen und Begrenzungen einführst, dann wird jemand diese überschreiten, weil darum geht es eigentlich. Ja, deswegen hat man auch eine Affäre. Warum braucht man das? Oder sie beschreibt das ja auch, weil man letztendlich sich in der Beziehung, in der man ist, egal wie die gestrickt ist, eingeengt fühlt.
Ja, auf der anderen Seite sucht man ja auch die Sicherheit und das Vorausschaubare. Also das ist im Grunde, sind zwei sehr gegensätzliche Bedürfnisse. Und wenn man das Abenteuer auslagert aus der Beziehung, kann das bequem sein, aber es hat eben schlimme Nebenwirkungen.
Es hat halt schlimme Nebenwirkungen, aber da es ja so häufig vorkommt, müssen wir uns als Therapeuten bewusst sein und auch uns als Menschen selber damit beschäftigen, dass wir eben diese beiden Kräfte mit uns haben. Das ist, und da sind wir natürlich dann wiederum in der chinesischen Medizin und auch der chinesischen Philosophie, hier gibt es halt das Yin und das Yang. Ja, und das Yin, das eben dieses cozy Geheim, alles ist schön, alles ist wunderbar, hat. Und auf der anderen Seite dieser sehr holzige, yangige Aspekt des Ausbrechens, weil wir instinktiv spüren, entweder ist diese Beziehung an sich, hat eine Grenze, oder wir selber fühlen uns in dieser Beziehung so eingeengt, dass wir ausbrechen müssen. Und dieses Ausbrechen müssen und können ist ja letztendlich der Anteil in uns Menschen, der Entwicklung überhaupt möglich macht. Ja, das ist ja der positive Aspekt von uns Menschen auch. Ich meine, wir würden kein Handy, kein Telefon und keinen Computer haben, wenn nicht irgendjemand mal gesagt hätte, ja, also diese Kommunikation über Trommeln ist doch ein bisschen mühsam, ja. Also das ist jetzt irgendwie auch mal begrenzt. Man könnte ja mal was anderes probieren. Also das Sprengen von Grenzen ist ja unsere große Kraft der Weiterentwicklung. Und das gilt auch für Paarbeziehungen, glaube ich. Also dieser finale Vertrauensbruch, der muss ja nicht final für die Beziehung sein, aber dieser extreme Vertrauensbruch, der sich durch eine Affäre ergibt, ist auch ein Zeichen der Sprengung, dass eben die alte Beziehung, so wie sie war, so nicht eigentlich nicht weiterführbar ist.
Ja, weil ja auch Mutterschaft zum Beispiel die Frau sehr stark auf eine bestimmte Rolle einengt, die wenig mit Erotik zu tun hat. Ich denke da an das Kapitel, wo sie schreibt über Menschen, die fremd gehen, obwohl sie in einer glücklichen Beziehung leben.
Ja.
Da ist eine Frau, die hat eine wilde Affäre mit einem Truckfahrer. Jemand, mit dem sie nie ein Zusammenleben auch nur erwägen würde.
Ja.
Und wo die Esther Perel sagt, dass sie glaubt nicht, dass man die Ursache jetzt in der Ehe suchen muss. Man würde wahrscheinlich immer irgendwas finden, wenn man die durchleuchtet, aber im Grunde geht es um diese Frau, die indische Migrantin ist in den USA und die als Jugendliche nie diese Grenzüberschreitungen gemacht hat, die sie jetzt an ihren pubertierenden Töchtern erlebt und die das einfach jetzt kurz bevor sie 50 wird und in die nächste Wandlungsphase übertritt, das nochmal erleben möchte. Und da geht es um ihre Identität. Die ist auf der Suche nach einer neuen Rolle oder einer, die sie vielleicht noch nie gelebt hat.
Und wir wissen heutzutage, Sexualität ist Teil unserer Identität und spielt eine ganz große Rolle. Und das ist ja auch die Entwicklung unseres 20. Jahrhunderts letztendlich, ist diese erotische Entwicklungsmöglichkeiten von uns allen. Ja? Und wir wissen auch, dass besonders Frauen immer auf diese Mutterrolle reduziert wurden. Deswegen ist dieser Ausbruch essentiell.
Als Familienmanagerin.
Genau.
Seitdem sie auch noch zusätzlich arbeiten und da eine Identität kreieren, aber da geht viel von dem Fraulichen verloren, ja.
Genau. Also alle diese Aspekte sind wunderbar bei ihr beschrieben, finde ich, und auch wirklich verständlich. Ich finde, man liest jeden Aspekt und denkt sich, ja, genau so ist es. Ja. Und in der persönlichen Praxis, wenn man dieses Buch gelesen hat, wird einem klar, dass das Aspekte sind, die man durchaus auch mal abfragen muss in der persönlichen Praxis. Ich denke, oft, da diese Beziehungen ja sehr heimlich geführt werden und auch immer verheimlicht werden, ist es uns als Therapeuten, hat es mir die Augen geöffnet, da ein bisschen genauer hinzuschauen und auch ein bisschen genauer nachzuhören, wenn Patientinnen oder Patienten mir was erzählen, um zu gucken, vielleicht gibt es da einen Aspekt des Ausbruchs, der aber erstmal nicht öffentlich gelebt werden darf. Ja? Und auch bei mir nicht gelebt werden darf, also als Patient. Und das fand ich ganz gut für mich, da nochmal diesen Fokus auf externe, außereheliche Beziehungen und außerpartnerschaftliche Beziehungen zu kriegen und da nochmal einen Fokus hinzusetzen. Auch um dann das Instrumentarium zu haben, zu gucken, okay, dann letztendlich daraus ergibt sich ja immer sofort die Frage, warum? Ja, warum brauchtest du das? Was war dein Antrieb dahinter, und um das zu explorieren?
Meinst du nicht, du könntest auch, wenn du genau hinhörst, eventuell sowas vorbeugend behandeln? Also ich denke jetzt an die drei Kriterien eines Seitensprungs. Ja. Das ist Heimlichkeit, es ist erotische Spannung und emotionale Beteiligung. Und für alles gibt sie wirklich schöne Beispiele. Mhm. Und dann sagt sie, wenn man jetzt merkt, dass da jemand ist außerhalb der Ehe oder festen Partnerschaft, der einen lockt, dann wäre es wichtig, schon an diesem Punkt mit dem Partner darüber zu sprechen, warum es diesen Sog auf der anderen Seite des Zauns gibt. Mhm. Aber die meisten Leute denken, ja, das sollte ich besser nicht, weil das wird ihn verletzen. Aber ihnen entgeht auch eine Möglichkeit, über Wünsche und Träume zu sprechen, die diese dritte Person für sie wieder ans Tageslicht geholt hat. Ja, das geht ja nicht immer um diese dritte Person, sondern auch um mich selber, was eigentlich in mir nicht beackert wird. Glaubst du, da könntest du auch schon eingreifen durch ein besonderes Sensorium oder wenn du das raushältst?
Das ist total gut. Also du beleuchtest da nochmal einen Aspekt des Buches, den wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, ist nämlich, und das ist ein unheimlich gutes Buch, was man in der Partnerschaft lesen muss. Und sehr herausfordernd. Also meine Frau und ich haben das auch in unserer Partnerschaft nochmal gelesen. Es ist ein sehr herausforderndes Buch, weil es viele Aspekte des Lebens und vor allem natürlich die ganze Welt der Erotik, die ganze Welt des Kopfkinos etc. nochmal beleuchtet. Und das ist schon einfach sehr, sehr spannend auch nochmal. Ich würde es andersrum sagen. Ich glaube, also ich habe mehrmals Patientinnen und Patienten gehabt, die in Krisensituationen mit ihren Beziehungen und ihren Ehen sind. Und gerade anhand dieser Bilder, die du jetzt gerade beschrieben hast, habe ich sehr, sehr klar den Menschen aufzeigen können oder auch sie warnen können, dass sozusagen ein Fremdgehen der nächste Schritt ist, ja? Weil sie eben nicht Lösungsmöglichkeiten in ihrer Beziehung sehen. Warum auch immer, ich will das gar nicht bewerten, aber ja, das macht einen nochmal offen dafür, dass das der nächste Schritt sein wird. Und es ist immer so ein bisschen prognostisch. Ich finde, man kriegt so ein gewisses Gefühl dafür, okay, die Ehe ist in oder die Partnerschaft ist in so einem dramatischen Zustand, dass der vor mir sitzt, diesen Weg in eine externe Beziehung sehr wahrscheinlich suchen kann und wird. Und ich sage dann oft, ich habe auch bei Männern oder Frauen, oder wenn sie jetzt auf irgendeinem Kongress sind oder sowas, ja, seien sie vorsichtig, auf wen sie da ihr Auge richten, weil das wird, die Wahrscheinlichkeit ist sehr erhöht. Ja, ganz stark. Na klar.
Also ein sehr empfehlenswertes Buch, ne?
Ein großartig, also wirklich sehr empfehlenswert, wirklich ein tolles Buch. Und wenn man das zu Hause liest, sollte man das seinem Partner auf jeden Fall auch geben. Das wird Diskussionen herausfordern. Aber für uns als Therapeuten würde ich sagen, ein essentielles Buch und nochmal sehr betonend auf diese Grundhaltung, diese bedingungsloses Mitgefühl, bedingungslose Liebe, die wir als Therapeuten und auch dieses Nicht-Moralisierende an unseren Patienten heranzugehen, das finde ich ganz stark. Also ich empfehle das für meine Schüler als eines der Grundlagenwerke. So sehe ich das inzwischen. Gut.
Ja, das zweite Buch ist nicht so gewichtig.
Finde ich gar nicht. Ist anders.
Also ich hatte es vorgeschlagen, weil es einen spielerischen Zugang zu diesem Thema Paarbeziehungen hat. Mhm. Der Jorge Bucay ist auch ein Mensch, der in seinem Leben schon viel experimentiert hat. Er ist geboren 1949, ein argentinischer Psycho- und Gestalttherapeut, aber er war in seinem Leben auch schon Schauspieler, Clown, Straßenhändler, Psychiater und Schriftsteller. Mhm. Und er ist bekannt für ein Buch, das heißt Komm, ich erzähl dir eine Geschichte.
Ja.
Wo es darum geht, dass er Patienten versucht, über Geschichten die Themen nahezubringen, um die es bei ihnen gerade geht. Was ich sehr kreativ.
Meine Frau liebt dieses Buch, die ist Psychotherapeutin und sie sagt, sie benutzt das ausgiebig in ihrer Praxis. Also das ist ein tolles Buch.
Und bei diesem Buch ist es so, dass er eine interessante Rahmengeschichte erfindet. Mhm. Und ich muss sagen, in meinem ersten Lesen hat mich die Rahmengeschichte fast mehr interessiert. Und zwar ist es so, es gibt einen Informatiker oder Werbetexter, also internetaffinen Menschen, Roberto, der in einer Beziehungskrise steckt und er bekommt E-Mails von einer Laura, die ist Gestalttherapeutin, wie sich da nach und nach rausstellt, an einen Freddy, wohl einen Kollegen von ihr, den sie auf einem Kongress in den USA kennengelernt hat. Und sie schreibt, also Roberto ist erst so ein bisschen schüchtern und schmeißt diese E-Mails weg, löscht sie einfach und irgendwann guckt er mal da rein, weil er der Frau schreiben will, also ich bin der falsche Empfänger, aber liest sich dann fest.
Mhm, genau.
Und das geht dann so weit, dass er die Identität von Freddy annimmt, weil Laura zwischendurch das Handtuch schmeißen will und er verliebt sich in Laura. Also ein bisschen so eine Daddy Longlegs-Geschichte, nur dass er eben die Identität von Freddy hat. Ich will jetzt auch nicht erzählen, wie es ausgeht, um das nicht zu spoilen. Aber gut, also der Inhalt dieser E-Mails ist, dass sie sich gemeinsam Gedanken machen, Laura und Freddy, über ein Buch über Paarbeziehungen, was sie gerne schreiben wollen, weil sie auf dem Kongress sich so gut ergänzt haben und ja.
Ich muss erstmal grundsätzlich sagen, ich habe das Buch damals, als es rausgekommen ist, und so alt ist es, glaube ich, gar nicht, ne? Es ist, glaube ich, aus den 2000er Jahren oder sowas, 2008. Also was mich erschüttert hat, als ich es gelesen habe, ist, wie haben wir uns technisch seitdem schon weiterentwickelt? Ja, der spricht noch von Einwählen von Modems und wie großartig das ist, seine E-Mails abzurufen. Etwas, was uns heutzutage, wir erschrecken uns eher, wenn wir unsere E-Mails anwählen, weil wir die ganzen Spams erstmal weglöschen müssen und sowas, ja, die wir trotz Spamfilter reinkriegen. Das heißt, es gibt einen Aspekt davon, der Umgang mit der elektronischen Post. Ja, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun an sich, aber das hat mich schon sehr amüsiert erstmal, weil ich meine, ein Buch, was 12 Jahre alt ist und uns aufzeigt, was für eine rasante technische Entwicklung wir in den letzten 12 Jahren waren, fand ich schon sehr beeindruckend. Also das fand ich schon mal grundsätzlich klasse, das zu lesen. Ja. Was hat dir denn gefallen? Was hast du denn so gelernt?
Also was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass er immer wieder zeigt, wie wir versuchen, unseren Partner zu ändern. Mhm. Sagt Laura auch am Anfang, dass sie mit ermüdender Hartnäckigkeit nachfragt, wie geht es Ihnen? Mhm. Und dann sagt er, ja, eigentlich wäre es ganz gut, wenn mein Partner nur dies und jenes anders machen würde. Und dann fragt sie nach und sie beschreibt, wie schwierig das ist, dass Menschen wirklich über sich selber nachdenken, welchen Anteil sie an Konflikten haben könnten. Und ja, welche Sehnsüchte, welche unbearbeiteten Teile ihrer selbst da eigentlich drin schlummern in diesen Konflikten. Und sie sagt, der Partner hält uns eigentlich nur den Spiegel vor. Mhm. Und das, was wir am Anfang so attraktiv an ihm finden, ist auch das, was dann nach einer bestimmten Zeit, wenn die Verliebtheit vorbei ist, uns eventuell auch am meisten an ihm auf die Nerven geht.
Genau.
Aber das kann man eigentlich nur dadurch erklären, dass wir am Anfang denken, ja, er ist eine wunderbare Projektionsfläche für all das, was uns fehlt. Mhm. Und dann nachher, weil er uns so gut kennt und die Knöpfe kennt, an denen er uns auch irgendwie triggern kann, wird er zu unserem Feind. Aber eigentlich ist das ja gut. Wir können diese Chance nutzen, um diese Teile von uns, die Heilung brauchen, kennenzulernen und mit ihm zusammen da genauer hinzugucken, ja, anstatt ihm die Schuld zu geben, dass wir uns schlecht fühlen.
Also ich fand es auch sehr, sehr spannend, wie er es schreibt. Also erstmal auch diese Geschichte ist wunderbar geschrieben, ganz großartig. Sie ist auch sehr launisch geschrieben, finde ich. Das finde ich auch sehr witzig. Und ich finde, also für mich mal der zentrale Satz, den hat er schon auf Seite 44, sagt er, es gilt, die Verantwortung für das eigene Leben zurückzugewinnen. Und das ist für mich einer der zentralsten Sätze in meinen therapeutischen Prozessen mit Menschen, die bei mir sitzen. Und besonders in Partnerschaften. Dieses, genauso wie du es beschrieben hast, der andere ist schuld, also dieses mit dem Finger auf den anderen zeigen und sich immer an dem anderen reiben, führt letztendlich dazu, dass wir uns nicht dem eigenen dunklen Flecken und den eigenen Dingen stellen und auch nicht Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Ich finde das ganz schlecht, dass mit dem anderen Buch, mit dem wir uns beim nächsten Mal beschäftigen, mit der Eva Maria Zuhorst, gibt es ja einen eigenen Aspekt nochmal dazu. Aber das, was er hier entwickelt in seinem Buch und sehr klar auch erstmal ausspricht, und er geht dann ja auch sehr stark auf andere, er nimmt dann schon auch andere Therapeuten wie Fritz Perls oder sowas mit auf.
Bradshaw
wird groß besprochen auch nochmal. Aber es geht im Grunde dazu, immer sich die Frage stellen, was ist mein Anteil daran? Und wie kann ich den bearbeiten? Und das finde ich, das ist auch wieder, denke ich, wenn man therapeutisch arbeitet, unheimlich essentiell zu gucken, seinen Patienten dazu zu ermutigen und sie auch dazu zu befähigen, sich mit seinen eigenen Anteilen in einer Ehe auseinanderzusetzen. Und von daher ist das auch ein Entwicklungsroman in diese Richtung. Ja,
ja. Ja. Roberto kauft sich ja dann auch Fachliteratur. Genau. Er hat ein bisschen Psychologie für sein Werbestudium schon studiert, aber...
Also diesen Aspekt finde ich total gut. Das ist eigentlich eine schöne Form der Literatur, einen, ja, ich sage jetzt mal Liebesroman oder Liebesentwicklung eingeflochene psychologische Grundgeschichten einzufliegen. Das ist eine hohe Kunst, finde ich. Und es lässt sich wunderbar an Patienten weitergeben, ja, zu sagen, hier, gerade wenn sie in so Krisensituationen sind, dir das zu lesen, um letztendlich unter der Maske der leichten und netten Literatur ja so grundsätzliche Sachen wie Verantwortlichkeit, eigene Verantwortlichkeit für die Beziehung, eigene Verantwortlichkeit auch Verantwortung für die Beziehung aufzunehmen, ja. Ich finde auch diesen Spruch, sich verlieben heißt, die Übereinstimmungen zu lieben und lieben, sich in die Unterschiede zu verlieben. Das ist ein großartiger Spruch, und das ist das, was du ja auch am Anfang geschrieben hast, dass eben Beziehungen auch verschiedene Phasen haben.
Ja, solche Merksätze und Sprüche, da hat er einige, die es sehr gut auf den Punkt bringen.
Also da ist das dieses Buch ist letztendlich sowohl für einen persönlich eine wunderbare Entwicklungsgeschichte, finde ich, auch sehr fundiert, und auf der anderen Seite einfach ein schönes Buch, was wir unseren Patienten mit in die Hand geben können, wenn sie in solchen Krisensituationen sind, und das zu zeigen. Dieses Buch ist genauso wie die Esther Perel ein Buch, was uns persönlich berührt, aber eben auch den Patienten berühren kann und wir ihm damit sozusagen einen Ausblick geben können, so sehe ich das.
Ja, und ein Anlass auch für weitere therapeutische Gespräche.
Genau. War da noch was drin, was dich sehr beeindruckt hat?
Was mich sehr berührt hat oder ja, mir sehr einleuchtend erschien, war der Text über den Tango.
Ja, erzähl nochmal, ich habe das nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber ich erinnere mich.
Also die Frau, die den Text geschrieben hat über den Tango, die wollte gerne tanzen, aber sie ist in einem Kurs gelandet, wo wesentlich mehr Frauen als Männer sind. Deswegen überzeugt sie ihren Ehemann zu kommen. Mhm. Und bei dem Tango ist es so, dass der Schwerpunkt in der Mitte zwischen dem Paar sein muss. Mhm. Und wenn der eine zu dominant ist und den anderen zu stark eingrenzt, dann kann der sich nicht entfalten und dann geht der auf Distanz und dann funktioniert es überhaupt nicht mehr. Also an diesem Paartanz wird aufgezeigt, was in einer Beziehung auch alles nicht laufen kann. Und das Schöne ist, dass dieses Paar durch die Führung des Tango-Tanzlehrers das lernt. Mhm. Auch wenn die Frau zum Beispiel sagt, oh, du stehst mir auf den Füßen, und dann zeigt der Tanzlehrer dem Ehepartner, ja, du musst erst ihren Fuß berühren, damit du ihre Aufmerksamkeit bekommst. Und wenn du sicher bist, dass sie dir zuhört, dann kannst du die nächste Aktion einleiten. Das, also für mich als jemand, der gerne tanzt, ist das eine sehr schöne Parabel gewesen.
Ja, und zeigt letztendlich in der fließenden Bewegung, du bist ja auch jemand, der so wahnsinnig viel gerne Bewegung hat und auch in Bewegung lebt, ist es eine schöne Allegorie und zeigt so schön, was möglich ist, was man auch eben durch Bewegung ausdrücken kann. Ja,
und ich meine, aus eigener Erfahrung, ich habe mal einen Schnupper-Workshop gemacht mit argentinischem Tango und da wurde dann irgendwann mal ein Partnertausch verordnet und wir haben ein Paar gehabt, was sich nur gestritten hat und da kam auch sofort raus, warum. Der Mann wollte die Führung nicht übernehmen und die Frau also hat diesen Mangel an Yang versucht zu kompensieren, aber musste dann einfach in eine Rolle gehen, die sie nicht wollte. Aha. Als die mit meinem Tanzpartner getanzt hat, war das super. Also Aha. der hat gesagt, was jetzt gemacht wird Aha. und sie wollte das auch. Aha. Aha. Cool. Meiner hat mir immer gesagt, ja, das war wahrscheinlich nicht richtig. Und ich sage, nein, wo immer sie hinführen, das ist, ich folge ihnen. So ist die Verabredung.
Und da sind wir dann auch wiederum mitten in der chinesischen Medizin, in der Philosophie, was ja sehr spannend ist. Und da ist sozusagen auch ein bisschen dieser Bruch zwischen den modernen partnerschaftlichen Beziehungen. Und da kommt diese Weisheit der chinesischen Medizin wiederum durch. Das Yang muss halt führen. Das heißt, in einer Beziehung, wenn du miteinander tanzt, heißt es nicht, dass der Mann führen muss. Aber es muss klar sein, wer führt, beziehungsweise es gibt bestimmte Themen, wo jemand führt. Und es gilt, gemeinsam auszutachieren, an welcher Stelle wer wie geführt wird. Das ist letztendlich klassisch Yin und Yang, ein klassisches Yin und Yang-Paar, wie man es in der modernen Welt anschauen könnte.
Ja, und auch diese Frustration von Frauen, die die neuen, weichgespülten Männer einfach irgendwie nicht mehr mögen, weil sie ihnen noch mehr abfordern, ja, dass sie sich jetzt auch noch um Dinge kümmern müssen, die eigentlich.
Ja, und beide Seiten, also sowohl die Frauen als auch die Männer, sind letztendlich auf der Suche, wie sie ihre neuen Rollen und Identitäten erfüllen können. Frauen, die auf der einen Seite das Yang auch wollen von ihren Partner, also auch die Aktivität wollen und auf der anderen Seite aber eine partnerschaftliche Beziehung haben. Hier kommt der Bruch mit der chinesischen Philosophie. Und auf der anderen Seite haben wir die Männer, die sich ihres Rollenverständnisses auch nicht mehr klar sind. Ja, die letztendlich, ja, sie sollen führen, aber sie sollen partnerschaftlich führen und auch dort letztendlich ein bisschen in der Luft hängen. Und das ist letztendlich zeigt, dass unsere Welt, wie wir sie im Augenblick erleben und unsere Beziehungen, wie sie auch im Augenblick bewegen, in einer Umbruchsphase sind. Ja, partnerschaftliche Beziehungen sind eben nicht mehr so möglich zu leben, wie wir es vor 100 Jahren erlebt haben. Der Mann ist das Oberhaupt oder wie heißt es immer so schön? Der Mann ist der Kopf und die Frau ist der Hals. Und das bedeutet für beide Seiten neue Rollenfindung. Und diese Rollenfindungen sind nur dann möglich, wenn beide Seiten sich offen damit auseinandersetzen. Und im Augenblick erleben wir sehr stark eine männliche Spezies, die so ein bisschen hilflos im Dunkeln rumtappt, weil sie nicht ganz genau weiß, wo sie ihre Rolle hinschieben soll. Und auf der einen Seite gibt es die Extremen, die letztendlich vollkommen übergriffig, narzisstisch, gestört, dominierend und auch in einer gewissen Form abwertend zu Frauen sind. Und auf der anderen Seite gibt es die, die gar nicht erst in Beziehungen einsteigen. Also da ist sehr, ich finde gerade auf der männlichen Seite ist im Augenblick sehr offensichtlich, dass diese weite Bandbreite zwischen Trump und Weichei, so wie du es eben beschrieben hast, diese weite Bandbreite letztendlich zeigt, wie sehr Männer im Augenblick auf der Suche sind und wie sehr sie kein klares Rollenbild haben. Und das wird uns sicher auch in den nächsten, also nicht im nächsten, aber irgendwann in den Podcasts sicher nochmal begleiten. Was ist männlich, auch im chinesischen Sinne? Was ist yangig im chinesischen Sinne? Was ist zulässig, was ist nicht zulässig? Und was ist weiblich, was ist gebraucht? Wie kann man hier eine neue Balance herstellen, ein neues Yin-Yang-Paar einstellen, was wirklich auf partnerschaftlich funktioniert in einer Welt, die vollkommen neue Ansprüche anhat. Und um nochmal auf Jorge zurückzukommen, eben keine Einwahl eines Modems mehr bedarf, sondern sehr viel schneller kommunizieren kann heutzutage. Ja, spannendes, sehr spannendes Thema und ich finde auch, also Jorge Bucay ist großartig, wie er das beschreibt.
Also wieder eine klare Empfehlung.
Absolut, wir empfehlen sowieso nur. Gut, vielen Dank,
liebe Anna. Dir auch.